treuen Feind, sondern es geht um eine innerchristliche Debatte. Aber mein Anliegen ist es, ich glaube, ein praktisches Anliegen. Ich meine, für die allerwenigsten von uns wird es wirklich im Alltag praktisch, weil ganz wenig Leute von uns haben jüdische Mitmenschen in ihrem Umfeld als Nachbarn oder wie auch immer. Ja? Aber ich gebe dir ein Beispiel, wo es mich selber betroffen hat. Ich hatte im Studium eine Studienkollegin, also im Medizinstudium, die war Jüdin. Und irgendwann mal haben wir uns so drüber unterhalten. Und ich war damals dispensationalistischer Zionist. Also ich war sozusagen das Gegenteil von dem, was ich heute glaube. Ja. Sie hat mir erzählt, dass sie Jüdin ist. Und dann habe ich sozusagen aus meiner Theologie ihr gesagt, weißt du was, Gott liebt dich auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja, so einfach nur, weil du Jude bist und du hast ein Recht auf das Land und wie auch immer. Ja. Und da sagte sie so zu mir, das wäre schön. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute nochmal die Diskussion hätte, würde ich sie anders führen. Ich würde ihr nicht zusprechen, dass sie aufgrund ihrer Geburt einen besonderen Status zu Gott hat, weil das hilft ihr nämlich gerade nicht, sondern ich würde versuchen, ihr zu zeigen, dass sie eine lebendige Beziehung zu ihrem Schöpfer und zu dem Gott ihrer Vorfahren braucht und dass sie diese lebendige Beziehung zu dem Gott ihrer Vorfahren nur bekommt, wenn sie den Sohn dieses Gottes anerkennt. Das heißt, ich würde sie anstelle ihr zuzusprechen und zu sagen, super, dass du in Israel wohnst, haut die Palästinenser kaputt, ja? Nehmt euer Recht auf das Land aus euch, würde ich lieber sagen, weißt du was, es geht eigentlich Gott nicht wirklich so um das Land, ihm ist etwas wichtiger, dein Herz. Gehört dein Herz ihm? Die Frage ist wichtiger, als ob die Grenzen sicher sind oder nicht. Wirklich, das werden wir gleich noch sehen im Text. Gehört dein Herz ihm? Ich lade dich ein, den Sohn Gottes, den Sohn des Gottes deiner Vorfahren kennenzulernen. Weil nur wenn du ihn kennenlernst, gehörst du wirklich zu ihm. Nur wenn du ihn kennenlernst, kannst du tatsächlich auf die Verheißung, die Gott deinen Vätern oder den Gott deinen Vorfahren gegeben hat, zugreifen. Du hast kein Recht, auf Verheißungen zuzugreifen, nur weil du physischer Abstammung bist. Hat es noch nie gegeben. Das gab es schon bei Abraham noch nicht mal. Es war die loyale Hingabe, es ist das Glauben an, es ist die Glauben an den Gott, dass das entscheidende, der entscheidende Punkt war, ob ich die Verheißung in Anspruch nehmen kann oder nicht. Das war doch das Problem des Alten Testaments. Das ist doch das Problem der Leute, die im Alten Testament gesagt haben, meine Güte, schön, dass wir Söhne, dass wir Kinder Abrahams sind. Und Johannes der Täufer sagt, Leute, hört auf, solche Sprüche zu machen. Wenn Gott das will, kann der aus den Steinen sich Söhne hervorbringen. Buße müsst ihr tun, um tatsächliche Nachkommen Abrahams zu haben. Ja. Okay, wir müssen eine Pause machen. Okay. Und so geht das weiter. Achso, wollte eine Pause machen, dann rede ich trotzdem weiter. Aber wir werden noch was ganz Interessantes heute sehen. Werden wir jetzt wirklich die Pause machen und dann zeitig genug wieder anfangen. In 10 Minuten. Können wir erstmal bis dahin? Aber die Diskussion ist wirklich sehr interessant. Ja. Okay, gut. Ja. Ja. Sahnehäubchen als jüdischer Christ oder Sahnehäubchen als nicht, als jüdischer Nicht-Christ?
Diesem israelischen Volk zu gehören, dem erwählten Volk, in doppelt erwählten Volk, sage ich mal, wenn derjenige sich
Ja. Ja. Naja, im Römerbrief ist der Vorzug, dass man die Offenbarung Gottes durch das Wirken des Volkes und das Gesetz hat. Also der Vorzug ist fest definiert. Der Vorzug ist nicht definiert sozusagen, dass ein jüdischer Gläubiger sozusagen der bessere Gläubige als der heidnische Gläubige ist oder dass er noch extra kriegt oder so. Der Vorzug besteht darin, dass man tatsächlich die Verheißungen Gottes hat, dass man die Offenbarung Gottes im Alten Testament hat. Aber letztendlich, also das ist tatsächlich ein Vorzug. Nützt dir aber nichts, wenn du sie nicht vertraust. Ja, Ja, na übrigens, es gibt eine ganz klare Erfüllung alttestamentlicher Prophetie auch heute innerhalb des jüdischen Volkes. Und das ist, wenn ein Jude sich zu Christus bekehrt. Weil die Frage im Römerbrief, die Paulus gestellt wird, ist folgende: Wo ist denn die Treue Gottes zu seinem Volk? Wo ist denn Gott? Die Mehrzahl des Volkes lehnt ihn ab. Wo ist denn Gott? Und die Antwort von Paulus ist nicht, naja, wartet mal 2000 Jahre, dann wird der Staat Israel wieder entstehen. Sondern Paulus sagt, ich zeige euch die Treue Gottes zu seinem Volk. Ich selber, Jude aus dem Stamm Benjamin, ich bin Christ geworden, ich glaube an Jesus Christus. Das heißt, die Treue Gottes zu seinem Volk zeigt sich darin, dass ein jüdischer Mitbürger Christ wird. Und das war das, vielen Dank übrigens, dass du es noch eingeschoben hast vor der Pause, weil das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Meine Leidenschaft, obwohl ich im Alltag nicht dafür viel zu tun habe, aber immer wenn es mal hochkommt, bekommt es mich zumindest im Gebet. Meine Leidenschaft schlägt eigentlich dafür, jüdische Menschen zum Glauben zu führen. Das sollte die Aufgabe von uns als Christen sein, auch wenn wir nicht direkt mit Christen, mit jüdischen Mitmenschen was zu tun haben. Wir sollten danach suchen und danach streben, entweder Gemeindegründungen in Israel finanziell zu unterstützen oder hinfahren, um da zu beten oder nicht hinfahren und trotzdem zu beten. oder nach Möglichkeiten suchen, wo wir jüdische Menschen segnen können, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Ist es okay bis dahin? Weil damit würde ich jetzt erstmal Pause machen. 5 Minuten. Ich weiß nicht, auf welche Uhr ich gucken soll. Die gehen alle nicht richtig. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Als nächstes passiert Folgendes. Markus Kapitel 12. Und wir werden gleich sehen, für denjenigen, der das so als Laie als erstes betrachtet, sind das so Geschichten, die nicht zusammenhängen. Die Geschichte, die jetzt passiert, hängt immer noch mit der Tempelzerstörung zusammen. Also die Frage, sollen wir Steuern zahlen oder sollen wir keine Steuern zahlen, hat ursprünglich nichts damit zu tun, wie der Christ im 21. Jahrhundert leben sollte, ob er an der Steuer bescheißen sollte oder nicht, sondern hat immer noch was damit zu tun, hat immer noch etwas mit der Tempelaktion zu tun, hat immer noch was mit der Autorität von Jesus zu tun. Und sie sandten einige der Pharisäer und Herodianer zu ihm. Auch das ist übrigens ganz wichtig. Einige Herodianer. Herodianer sind Fans von Herodes dem Großen, der die Macht hat, um ihn in der Rede zu fangen. Das heißt, wir wissen von vornherein, die Frage, die sie ihm stellen soll, ist eine Fangfrage, um Jesus bewusst zu Fall zu bringen. Und sie kommen und sie sagen zu ihm: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist, dich um niemanden kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? sollen wir sie geben oder nicht? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Sie aber brachten ihn, irgendwie habe ich gerade Friedhelm wieder gesehen, ist wieder weg, weil den Denar könnte ich euch zeigen, den Jesus da gekriegt hat. Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Also nicht den gleichen, nicht denselben, aber den gleichen. Sie aber brachten ihn und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sagten zu ihm, des Kaisers. Jesus aber sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Kann mal jemand zu Friedhelm gehen und mal fragen, ob er den Beamer anschmeißen kann? Kann ich euch das Bild zeigen? So, worum geht es in der Geschichte? Als erstes sehen wir, dass die Pharisäer und die Herodianer wirklich heuchlerisches Lob auf Jesus aufhäufen. Du bist wahrhaftig, du respektierst niemanden, das sozusagen heißt, du hast keine Angst vor jemanden, du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Was das Ganze soll, ist, es soll Jesus herausfordern, eine kompromisslose Antwort auf eine politische Frage zu geben. Die Anhäufung dieser drei Attribute, habe ich auf Seite 15 geschrieben, ist ungewöhnlich, dass man die überhaupt einem Menschen gibt, insbesondere weil das Letzte, du siehst nicht in das Angesicht eines Menschen, ein Ausdruck ist, der normalerweise für Gott reserviert ist. Das heißt, wir haben es ganz oft in 4. Mose 19, Römer Kapitel 2, Vers 11, Epheser 6, Vers 9, Kolosser 3, 25, Jakobus 2, Vers 9. Gott sieht nicht auf das Angesicht der Person im Sinne von, er sagt nicht und sagt, ach, deine Brille gefällt mir besser als die von dem Micha. Du hast etwas, ich gebe dir den Vorzug gegenüber einem anderen. Gott spricht, wenn er spricht, urteilt, wenn er urteilt, schätzt Dinge ein, nicht nach Ansehen einer Person. Er ist kein beeinflussbarer Richter. Das ist übrigens auch das große Argument, das hat auch etwas mit der Frage zu tun, Paulus im Römerbrief, die du gestellt hast. Gott kommt nicht und sagt, weil du Jude bist, kriegst du einen extra Vorteil. Nein, Gott richtet nach Recht und Gerechtigkeit. Gibt nicht nur, weil du gebürtig von dem bist, kriegst du irgendwie was Besonderes oder nicht, oder entkommst du dem Gericht oder nicht. Alle beide, Juden wie Heiden, stehen gemeinsam zusammen unter dem Gericht Gottes, weil Gott kein Ansehen der Person zeigt. Er guckt nicht in das Angesicht. Und deshalb brauchen beide das Sühneopfer von Jesus. Aber zurück, dieses Epitaph, also diese Beschreibung, du schaust nicht in das Angesicht des Menschen, ist zu viel der Lobhudelei, ja, ist zu hoch gehoben, will das Ego von Jesus kitzeln und will ihm sagen, du hast doch vor niemandem Angst, du fürchtest dich doch vor nichts, du sagst immer die Wahrheit, sag uns mal, sollen wir Steuern zahlen oder nicht. Die Frage danach, ob man Steuern zahlen soll, ist natürlich eine aktuelle, schwerwiegende politische Frage. Und ich habe euch das wahrscheinlich auch ja sogar mal mitgebracht, jawohl. Wenn wir uns hier bei Josephus uns den jüdischen Krieg angucken, das zweite Buch, Kapitel 8, Vers 1. Die erste Seite von denjenigen, die ich euch heute auch aufgeteilt habe. Lesen wir Folgendes. Das Gebiet des Archelaus, das ist eines der Nachkommen von Herodes dem Großen, einer seiner vier Söhne, die jeweils eine Tetrarchie zugesprochen bekommen haben, also ein Teil seines Reiches. Archelaus war derjenige, der über Judäa geherrscht hat, aber so Misswirtschaft getrieben hat, dass die Römer ihn abgesetzt haben und das römische Gebiet in eine direkte römische Provinz umgewandelt haben und damit ist diese römische Provinz auch direkt tributpflichtig gegenüber Rom geworden und nicht gegenüber einem König. Das Archelaus Gebiet war nun in eine Provinz verwandelt und als Landpfleger ein Römer von ritterlichem Stande, Coponius, dorthin gesandt, dem der Cäsar Gewalt über Leben und Tod verlieh. Während seiner Amtsführung verleitete ein gewisser Galiläer Judas seine Landsleute zum Abfall, also zum Aufruhr, zur Rebellion, indem er es für schmachvoll erklärte, wenn sie noch fernhin Abgaben an die Römer entrichteten und außer Gott auch sterbliche Menschen als ihre Gebiete anerkannten. Er war der Begründer einer eigenen Sekte, die man mit den anderen, die mit den anderen nichts gemein haben. Das heißt, was wir hier haben, ist, wir haben einen Judas aus Galiläa, der gesagt hat, ihr Feiglinge, ihr zahlt weiter Steuern, das gebührt sich einem Juden nicht. Wer ein echter Jude sein will, greift zu Waffen und folgt mir nach und zahlt nicht lange Steuern. Und das ist genau die Frage, die Leute Jesus stellen. Sie sagen zu ihm, wir sind immer noch in der Tempelaktion, sie sagen zu ihm, du bist derjenige, der mit messianischer Herrschaft kommt. Du hast keine Angst im Sinne von, du hast auch keine Angst vor Julius Caesar. Du hast keine Angst vor einem Despoten. Sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Bist du jetzt der Messias, ja oder nein? Na, noch nicht hingucken, die kommt gleich. Bist du jetzt der Messias, ja oder nein? Und die Frage ist, sollen wir einen messianischen Aufruhr anzetteln, ja oder nein? Und je nachdem, wie Jesus geantwortet hätte, hätte er gesagt, jawohl, ich bin der Messias, keine Steuern mehr. Hätte man ein leichtes gehabt, ihn zu verhaften und den römischen Autoritäten auszuliefern, weil er ja dann ein offensichtlicher militärischer Rebell gewesen wäre, wie es viele im ersten Jahrhundert gegeben hat und die alle das gleiche Schicksal erlitten haben, alle. Hätte er gesagt, nein, wir zahlen weiter Steuern, hätte er damit seine eigene Messiasschaft abgelehnt, hätte gesagt, wisst ihr was, Leute, lasst uns damit abfinden. Ich will gar keine Erlösung erbringen. Ich will einfach, dass das Volk weiter unter der Knechtschaft der Römer schuftet. Ja? Lass uns weiter Steuern zahlen. Damit wäre er beim Volk hindurch gewesen. So oder so, egal wie Jesus geantwortet hätte, ja oder nein, war eine einfache Ja-Nein-Frage, wäre seine messianische Herrschaft los gewesen. Jetzt kommen wir. Danke, Friedhelm. Super, vielen Dank. Das ist die Münze. Das ist der Denar mit dem Abbild von Tiberius. Diese Art von Münze hatten die Pharisäer in ihrer Tasche und die hat Jesus in seiner Hand gehabt. Wir sehen tatsächlich links Tiberius Caesar mit der Inschrift Tiberius Caesar, Divi Augustus, Filius Augustus, also der göttliche Augustus, Sohn des vergöttlichten Augustus. Das heißt, hier haben wir schon sozusagen, ihm wird eine Art Gottesattribut zugeschrieben, weil er der Sohn des vergöttlichten Augustus Caesars ist. Und auf der anderen Seite haben wir eine Frau, die auf einem Thron sitzt mit einer Krone, einem Zepter und einem Palm- oder Olivenzweig hat und Olivenzweig in ihrer Linken, nicht in ihrer Linken, in ihrer Linken. Und da die Inschrift dann bei der Pontifex Maximus, also dass sozusagen derjenige, der auf der anderen Seite drauf ist, Tiberius Caesar, der Hohepriester, ist. Gut, okay. Da. Das ist wahrscheinlich, ist es unsicher, also entweder ist es Victoria oder es ist die Frau von Tiberius, unwahrscheinlich, ja, also wahrscheinlich ist es Victoria, wahrscheinlich ist es eine Siegesgöttin. Ja. Okay, was jetzt passiert ist Folgendes. Jesus sagt, gebt mir eine Münze, ich erkläre es euch mit einer Münze. Sie geben ihm die Münze, fragen, was ist das Bildnis auf der Münze? Das Bildnis gehört natürlich Tiberius. Und dann sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Also im Sinne von, dadurch, dass sein Abbild auf seiner Münze drauf ist, ist das eigentlich seine Münze, die gehört ihm. Die wird nur sozusagen von ihm verliehen, im Handel genutzt. So, dieses gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Und Gott, was Gott ist, ist allerdings, das hat ein bisschen den jüdischen Hintergrund. Das kann man so beim oberflächlichen Lesen, kriegt man das nicht mit. Man muss da was ganz Wichtiges wissen. Man muss nämlich eine Geschichte aus dem ersten Makkabäerbrief kennen. Nun kennen die wenigsten von uns den Makkabäerbrief. Aber die Juden im ersten Jahrhundert kannten den Makkabäerbrief in- und auswendig. Das war eines der Lieblingsbücher, vor allen Dingen im ersten Jahrhundert, weil das das Buch des Aufstandes war. Das war das Buch des Aufstandes von Judas Makkabäus, der die Griechen ordentlich den Hintern versohlt hat. Es war das Lieblingsbuch, weil man damit gehofft hat, dass es das nochmal wieder passieren wird und dass es wieder einen Judas Makkabäus geben wird, in Anführungsstrichen, vielleicht nur mit anderem Namen, der diesmal die Römer so ordentlich versohlen wird. Und in dem Makkabäerbuch gibt es folgende Geschichte. Der Mattathias, das ist der Vater von dem Judas Makkabäus, als der stirbt, versammelt der seine ganzen, ich glaube, 8 Söhne sind es, und hält eine Rede im 1. Makkabäer, Kapitel 2, Vers 64 bis 70. Und ich habe euch die Rede einfach mal hier aufgeschrieben. Und er sagt ja folgendes: Kinder, seid mannhaft und stark im Gesetz, denn in ihm werdet ihr verherrlicht werden. Seht, Simeon, euer Bruder, weißt, dass er ein verständiger Mann ist. Auf ihn hört alle Zeit, er soll euch zum Vater werden. Also Simeon kriegt die Regentschaft übertragen, kriegt die Aufgabe auch, die Militärrebellion weiterzuführen, übertragen. Und Judas Makkabäus, oder der kriegt die Regentschaft, und Judas Makkabäus ist, sorry, muss es korrigieren. Also, Simeon kriegt die Regentschaft, Judas Makkabäus ist der Chefterrorist, der sozusagen rebellieren soll. Judas Makkabäus ist ein tapferer Mann von seiner Jugend an. Er soll euch zum Heerführer werden und den großen Kampf gegen die Völker führen. Ihr aber sammelt um euch alle, die nach dem Gesetz handeln, und nehmt Rache für euer Volk. Vers 68, zahlt es den Heiden heim. Und hier steht wortwörtlich, zahlt es dem Heiden zurück in Fülle und haltet fest an den Geboten des Gesetzes. Das heißt, was Judas Makkabäus hier sagt, ist folgendes: Eure Aufgabe als echte Juden ist, Rache zu nehmen an den Nationen. Das heißt, die so richtig zu verdrechen, die so richtig das Schwert zu nehmen und es vor Blut tropfen zu lassen. Ja? Zahlt es den Heiden zurück. Das ist genau derselbe Spruch, den Jesus eben gerade benutzt, wenn er sagt, zahlt an Cäsar zurück, was Cäsar gebührt. Und das Zweite, was er aber sagt, ist aber, und haltet fest an den Geboten des Gesetzes. Das heißt, was der Makkabäerbrief hier schreibt, der sagt, Folgendes müsst ihr machen. Ihr müsst die Heiden so richtig verdreschen und das Blut tropfen lassen. Aber in eurer Rachsucht die Gebote des Gesetzes nicht übertreten. Immer loyal gegenüber Gott sein und Rache nehmen. Immer die doppelte Münze. Loyalität gegenüber Gott und Rache üben. Rache üben und loyal gegenüber Gott sein. Versteht ihr, was er meine? Nicht in eurer Blutrausch sozusagen zu sagen, ja, wir sind ja sowieso, weil wir für Gott kämpfen, können wir machen, was wir wollen. Nein, ihr sollt ordentlich Blut fließen lassen, aber trotzdem loyal gegenüber dem Gesetz sein. Und er segne sie und wurde zu seinen Vätern versammelt. Und jetzt, was Jesus jetzt macht, ist Folgendes. Wenn Jesus sagt, gebt es den Heiden zurück oder gebt es sozusagen dem Cäsar zurück, dann, was Jesus damit meint, ist, zahlt es dem Cäsar so richtig heim. Das Beste, was man mit seinem Geld machen kann, ist es einfach ihm zurückzugeben. Und was Jesus damit macht, ist, er beantwortet das doppelt. Er sagt, Rebellion, ja, aber nicht die Art von Rebellion. Rebellion gegen Cäsar, ja, zahlt das dem Cäsar heim, zahlt dem zurück. Das ist der Makkabäerbrief, was dem gehört. Das Beste, was du damit machen kannst mit dem Geld, ist das einfach dem zurückgeben. Und was Jesus damit meint, ist sozusagen, ist die Idee ist eine wahre Revolution. Passiert nicht, indem ich sage, ich zahle keine Steuern mehr, sondern eine wahre Revolution kommt, indem man willig einfach sagt, ich gebe dem Kaiser, was der Kaiser haben will, aber Gott, was Gott haben will. Weil das ist genau dasselbe, könnt ihr euch daran erinnern, was Simeon gesagt hat. Simeon hat gesagt, zahlt das den Heiden zurück, aber haltet euch fest am Geboten. Und Jesus sagt, er nimmt dieses Doppelding aus dem Makkabäerbrief und sagt, zahlt es dem Kaiser heim, und gebt aber Gott, was Gott gehört. Das heißt, er nimmt sozusagen den Spruch und sagt, ich bin ein Revolutionär. Genau wie Judas Makkabäus. Genau wie der Mattathias, der sozusagen das damals angefangen hat. Und ich sage euch Folgendes. Zahlt es den Heiden so richtig heim. Gebt denen die Steuern zurück. Zahlt die Steuern in voll. Und gebt Gott, was Gott gehört. Das heißt, absolute Loyalität gegenüber Gott. Und was Jesus damit sagt, ist, damit macht er Folgendes. Er sagt, ich bin ein Messias, ich bin ein echter Aufführer, aber ein Aufführer von einer anderen Art. bin ich für eine Rebellion? Jawohl, ich bin für eine Rebellion. Ich bin für eine Rebellion der Hingabe gegenüber Gott. Wer sich Gott gegenüber hingibt, auf eine ehrliche Art und Weise, der rebelliert gegen diese Art und Weise des Systems. So, Steuern zahlen, ja oder nein? Überweist dem Finanzamt das Zeug. Ja, so. Ja. Das war aber die jüdische Tempelsteuer. Das ist eine andere Geschichte. Also das ist die Geschichte aus Lukas, da geht es darum, das ist eine Frage, in Lukas ist die Frage, Mensch, du bist doch der Sohn Gottes, ja? Du bist doch eigentlich, wenn du der bist, von dem wir glauben, dann zahlst du doch keine Steuern, weil die Steuer geht ja eigentlich an dich, zahlst du an dich selber Steuern. Und dann sagt Jesus, stimmt, ihr habt schon recht, eigentlich müsste ich die Steuer nicht zahlen, aber aufgrund dessen, dass wir ihnen kein Ärgernis sind, dann machen wir das. Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das hier geht es tatsächlich um Juden versus Heiden. Und die Frage ist, Revolution ja oder nein? Und die Juden erwarten eine Antwort ja oder nein. Und Jesus gibt eine Antwort ja, nein. Nein, ja. Das heißt, mit seiner Antwort zeigt er, dass er weiter der Messias ist. Er will eine Revolution, aber er will eine andere Art von Revolution. Es geht ihm, das ist wieder ein weiterer Punkt, es geht ihm nicht ums Land. Es geht hier nicht um Besitz. Und das wird gleich wird es noch weh tun, weil das betrifft uns auch. Ja? Wenn es Jesus nicht ums Geld geht, geht es ihm auch nicht um unser Geld. Es geht ihm auch nicht um unser Wohlergehen. Es ist ihm etwas Wichtiges, wichtiger. Ja? Er schenkt uns gerne Häuser und Autos und Urlaube, aber sie sind nicht unser Recht. Er kann sie auch wieder nehmen. Es geht ihm nicht um Land, es geht ihm nicht um Besitz. Es geht ihm um was Wichtigeres. Okay. Fragen, Meinungen, Kommentare? Als nächstes haben wir eine zweite Gruppe, die Jesus versucht. Diesmal sind es die Sadduzäer. Ich habe euch auch ein paar Kopien über Sadduzäer mitgebracht. Dieselbe erste Seite einfach umgedreht. Links sehen wir den Vers 163 aus dem zweiten Buch und achtes Kapitel des jüdischen Krieges. Und da haben wir bei Vers 164 folgende Anmerkung über die Sadduzäer. Habt ihr es alle? Ist es nicht interessant? Also ich meine, gebe ich euch die Blätter einfach nur so als Fliegenklatsche? Oder ist es interessant, ne? Was man so alles erfahren kann, wenn man so ein paar jüdische Hintergründe sich anguckt. Also ich finde immer sowas mega interessant. Gut. 164. Habt ihr es alle? Gut. Die Sadduzäer hingegen, die zweite der oben genannten Sekten, leugnen das Schicksal völlig. Das heißt, sie glauben nicht an die Souveränität Gottes. Die Pharisäer sind große Gläubige an die Souveränität Gottes, dass Gott Schicksal vorherbestimmt hat, dass Dinge passieren mit einer Absicht und einem Zweck. Das heißt, ich könnte ein guter Sadduzäer sein, wenn ich im ersten Jahrhundert gelebt hätte. Gute Pharisäer. Die Sadduzäer machen das anders. Die Sadduzäer sagen, ach, das ist alles so Zufall. Gott hat da seine Hand nicht wirklich im Spiel, wenn da hier irgendwas passiert. Der hat die Uhr in Anführungsstrichen aufziehen lassen, der lässt die so laufen. Die Sadduzäer hingegen, die zweite der oben genannten Sekten, leugnen das Schicksal völlig und behaupten, Gott habe mit dem Tun und Lassen der Menschen gar nichts zu schaffen. Vielmehr seien gute wie böse Handlungen gänzlich dem freien Willen anheimgestellt. Ist nicht interessant, die Diskussion hat es schon vor 2000 Jahren gegeben. Jetzt machen die Christen weiter. Und nach eigenen Gutdünken trete ein jeder auf die eine oder andere Seite. Weiterhin leugnen sie auch, und das ist das, was jetzt interessant ist für unseren Text, weiterhin leugnen sie auch die Fortdauer der Seele sowie die Strafen und Belohnungen in der Unterwelt. Während aber die Pharisäer sich eng aneinander schließen und zum Wohle der Gesamtheit die Eintracht hochhalten, ist das Benehmen der Sadduzäer gegen ihresgleichen weit unfreundlicher. sodass sie mit ihren Gesinnungsgenossen so abstoßend wie mit Fremden verkehren. Das ist es, was ich über die philosophischen Schulen der Juden berichten wollte. Na gut. Das, was wir kennen und was wir schon öfters mal in Predigten gehört haben oder wenn wir schon mal im Kurs dabei waren, ist also, dass die Sadduzäer grundsätzlich nicht glauben, dass es ein Leben der Seele nach dem Tod gibt. Und deshalb kommen sie hier auch im Vers 18 mit dieser interessanten Frage zu Jesus. Er sagt, wo steht, guter Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und lässt eine Frau zurück und hinterlässt keine Kinder, dass sein Bruder seine Frau nehme und seinem Bruder die Nachkommenschaft erwecke. Es waren nun 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Nachkommenschaft. Und die zweite nahm sie und dann geht es ihm so weiter weg. Alle 7 waren mit ihr verheiratet und damit wollen sie den Glauben von Jesus sozusagen ins Lächerliche ziehen, wenn sie sagen, wer von den 7, mit wem von den 7 Brüdern ist da, mit wem von den 7 Männern ist diese Frau denn nun verheiratet? Weil das ist ein No-Go in der Antike. Es geht natürlich, dass ein Mann verschiedene Frauen hat, aber nicht ein Mann mehrere. Was habe ich gesagt? Es geht, dass ein Mann mehrere Frauen hat, aber es geht nicht, dass eine Frau mehrere Männer hat. So ist es richtig, ja. Und damit wollen sie sozusagen das, was sie von Jesus erwarten, welche Meinung er über das Nachleben hat, ihn ins Lächerliche ziehen. Das Ganze funktioniert aber nicht, denn Jesus widerspricht ihnen und sagt ihnen ins Angesicht, ihr kennt weder die Kraft Gottes noch die Heilige Schrift. Das ist wie wenn du zu einem Theologen sagst, du hast keine Ahnung von der Bibel. Also, also ihr habt keine Ahnung von der Schrift, ist wohl ziemlich das Schlimmste, was man einem Sadduzäer sagen kann. Die haben nichts anderes den ganzen Tag gemacht, als die Schrift gelesen. Und das, was wir schon kennen, ist das, wie Jesus antwortet, ist, er antwortet mit einem, auf Seite 16 habe ich euch das aufgeschrieben, er antwortet mit einem Amalgam, also mit einer Zusammenmischung von Zitaten aus 5. Mose Kapitel 6 und 4. Mose Kapitel 19, wo er sagt, was die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch des Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redet und sprach, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht Gott der Toten, sondern er ist Gott der Lebendigen. Ihr irrt sehr. Ihr irrt sehr heißt, ihr habt keine Ahnung, ihr seid Dummköpfe. Das heißt, was er den Pharisäern vorwirft, ist, sie kennen noch nicht mal die Basics, noch nicht mal das 1:1 der Heiligen Schrift. Eines der wichtigsten Bibelstellen, nämlich, dass Gott zu Mose gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, was das beinhaltet, dass Gott nicht ein Gott der Toten ist, dass er sich nicht beruft und sagt, ich bin der ehemalige Gott von irgendwelchen Leuten, die nicht mehr existieren, sondern wenn er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass das beinhaltet, dass Abraham, Isaak und Jakob lebendig sind, das haben sie nicht verstanden. Und abgesehen von der Frage an sich und abgesehen von der Frage, ob es im Himmel 6 gibt oder nicht, ob man im Himmel verheiratet oder nicht, was das Wichtige, was hier daran ist, sozusagen an dieser Stelle, ist, dass was man hier sieht, ist, dass es geht immer weiter um diese Frage der Autorität. Es wird immer noch die Frage verfolgt, wer hat Autorität? Wer hat was zu sagen? Und warum die Geschichte hier da ist, ist, man sieht, eigentlich sind die Sadduzäer diejenigen, die und die Pharisäer auch, die Lehrautorität über das Volk beanspruchen. Aber was hier passiert ist, ist, Jesus widerspricht ihnen und er zeigt, dass er mit seiner schlauen Antwort derjenige ist, der eigentlich wirklich Lehrautorität hat. Das heißt, hier sehen wir die Erfüllung des Gleichnisses. Die Führung des Volkes wird euch hinweggenommen werden, sie wird anderen übergeben werden, weil ich habe wirklich Lehrautorität. Ich kann wirklich sagen, wie es lang geht. Ihr habt noch nicht mal Ahnung von 1:1. Warum soll das Volk euch gehorchen und euch nachlaufen? Mir soll das gehorchen, mir soll das nachlaufen. Ich bin derjenige, der Autorität hat. Als nächstes haben wir dann eine Verurteilung der Gesetzeslehrer im Vers 38 bis zum Vers 40. Wir sehen, dass hier die intellektuelle, geistliche Elite und Führung Israels, es geht immer wieder um die Frage nach der Autorität. Diejenigen Leute, die eigentlich Autorität haben, also wenn Jesus hier so über die Pharisäer schimpft, dann schimpft er nicht über irgend so ein kleines Kirchengrüppchen. Er schimpft über diejenigen, die behaupten, Autorität im Volk zu haben. Und was Jesus macht, ist, wenn er ihr moralisches Fehlverhalten angreift, was er damit zeigt, ist, dass sie keine Autorität haben oder dass sie ihre Autorität missbrauchen und dass er mit seinen Anschuldigungen autoritatives Gericht über sie ausübt. Und damit autoritatives Gericht über sie ausübt. Könnt ihr euch daran erinnern? Damit sind wir immer noch beim Tempel. Damit sind wir immer noch bei der Ankündigung sozusagen der Tempelzerstörung. Wir sind immer noch beim Thema. Seht ihr das, wie sich der rote Faden hier durchzieht? Ja, nein, vielleicht. Mal sehen. Okay, wir kommen zum Kapitel. Nein, wir kommen noch, wir haben die arme Witwe. Die arme Witwe ist der große Gegensatz zu den Führern, denn was die Führer Israels machen, ist, sie stehen unter hartem Gericht, weil sie zu große Ehre suchen und sich Reichtum anhäufen auf Kosten der Armen. Und dann kommt das Lob der Witwe, nämlich die zwei kleine Lepta, zwei griechische Münzen sozusagen da reinschmeißt, 128. eines Denarius, also 128. eines Tageslohnes. Also weiß nicht, was ein Tageslohn in Deutschland ist, 80 Euro, irgend sowas. 128. davon sind, wer war gut in Mathematik? 80 durch 128. Hat jemand einen Taschenrechner? Sechs zu 0,625. Stimmt das? Ja. Also 63 Cent schmeißt sie rein. 63 Cent. Und kriegt ein Riesenlob. Also, falls du an der Witwe ein Vorbild nehmen willst, da hinten steht ein Kasten, darfst du 63 Cent reinschmeißen, darfst du dich mal wie die Witwe fühlen. Die Idee ist sozusagen, hier hat eine arme Witwe 63 Cent investiert und war Gott wohlgefällig. Und ihr seid die superreichen der Nationen und ihr seid Gott nicht wohlgefällig. Das ist der Kontrast, den Jesus aufzeigt. Und mit seiner Beurteilung übt er Gericht und zeigt sozusagen weiter, was er damit gemeint hat, als er den Tempel, die Tempelaktion gemacht hat. Gut, wir kommen weiter und wir wundern uns nicht, dass es im Kapitel 13 immer noch um die Zerstörung des Tempels geht. Weil wenn wir ins Kapitel 13 gehen, fängt der Text folgendermaßen an. Als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Und das ist tatsächlich so, ja. Generell hat man das immer in Tempel- oder Kolossalbauten so gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, unter anderem auch bei der Stützmauer, also hat man vielleicht auch mal im Fernsehen gesehen, die Juden, wenn die da ihre kleinen Gebete da reinstecken, zwischen die Risse, ne? Das sind Riesenquarter, das sind Hunderte von Tonnen an Marmorsteinen, die da eingebaut werden. Das Teil musst du erstmal im Ganzen und so akkurat aus dem Steinbruch abhauen und dorthin transportieren, ohne LKW und Kran. Also Kran ja, also Holz und manuelle Kraft, aber ohne Diesel, ne? Und ohne Dieselverbote. Ne? Das Ding kostet. Diese Riesensteine, die da stehen, man hat bewusst Monumentalbauten mit diesen riesengroßen Steinen gebaut, weil man natürlich einen Monumentalbau, hat man das wertvollste Material verwendet. So ein Stein kostet ein Vermögen. Es gibt Städte, die haben zum Beispiel sich selber also den Tempel aufgebaut, die haben zum Beispiel gesagt, okay, wir bauen uns den Tempel von Zeus hin oder da, wie du es da gesehen hast, ne, den Tempel für Diana. Die haben diesen Monumentaltempel mit solchen Steinen gebaut und alles, was die ganze Stadt sich leisten konnte, war ein Stein pro Jahr. Tempelbauten haben oft Hunderte von Jahren, viele Generationen gebraucht, bis der Tempel überhaupt gestanden hat. So, jetzt guck dir diesen Tempel in Jerusalem an. Kein Wunder, dass die Jünger gesagt haben, Warte mal, Jesus, wir sind immer noch beim Thema. Du willst doch nicht wirklich echt sagen, dass dieser Tempel zerstört wird. Hast du das gesehen? Hast du diese monumentalen Steine gesehen und dieses fantastische Bauwerk? Das ist doch unmöglich, dass dieses Ding zerstört werden wird. Und das ist tatsächlich so, dass bis auf stimmt nicht ganz. Ich meine, es gibt Gruppen, wie zum Beispiel die Essener, die geglaubt haben, dass der Tempel korrupt ist und dass Gott nicht gut mit dem Tempel zu sprechen ist. Aber es gab auch eine große Meinung im ersten Jahrhundert, dass der Tempel, der ist unantastbar, der ist unzerstörbar, unkaputtbar, der Tempel wird immer existieren. Und Jesus hat gesagt, nein, ich kleiner Wanderprediger aus Galiläa, ich werde diesen Tempel so kaputt machen. Die Jünger haben viel über Jesus geglaubt, was er kann. Aber das haben sie eben nicht geglaubt, dass er das kann. Er kann es. Achtung. Siehst du die großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich alleine. Sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies alles verendet werden soll? Jesus aber begann zu ihnen zu sprechen und sagt Folgendes. Dann sagt er vom Vers 5 alles bis zum Vers 37. Das schaffen wir aber heute nicht mehr. Deshalb sage ich euch Folgendes, wie ich es auch hier aufgeschrieben habe im Vers 16. Was Jesus macht, ist, er gliedert seine Antwort auf die Frage, du meinst doch nicht im Echt, dass der Tempel kaputt geht. Und wenn ja, doch tatsächlich das so sein sollte, was ist das Anzeichen dafür? Und die Idee dahinter, man muss Folgendes verstehen, was ist das Anzeichen, dass der Tempel kaputt geht, ist für den Juden im ersten Jahrhundert, also wenn das Ding kaputt geht, also wenn überhaupt, was man zwar nicht kaum glauben kann, aber wenn überhaupt, vielleicht am Ende der Welt, also wenn der Messias die neue Welt schafft und neuer Himmel und neue Erde passiert und das Paradies auf Erden kommt, dann könnte man sich das vielleicht vorstellen, sozusagen so ganz zum Schluss, am absoluten Ende des Zeitalters. Ja? Also wenn natürlich die ganze Welt, so wie wir sie heute nicht mehr kennen, nicht mehr existiert, dann könnte man sich das vorstellen, dass auch der Tempel nicht mehr existiert. Das heißt, ist halt implizit fragen die Jünger, du also machst den Tempel kaputt. Also wann wird das passieren und was ist das Zeichen dafür? Und die Frage beinhaltet Folgendes. Die Frage beinhaltet, was ist das Zeichen, dass das Tempel kaputt geht und was ist das Zeichen, dass du wiederkommst und die neue Welt errichtest? Und in den Gedanken der Jünger waren die Sachen eins. Und Jesus teilt das auf und sagt, ich mache mal Folgendes draus. Ich mache mal eine Dreiteilung der zukünftigen Geschichte. Ich sage euch, was keine Anzeichen der Zerstörung des Tempels sind und übrigens auch keine Anzeichen für meine Wiederkunft. Dann sage ich euch, B, was Anzeichen für die Zerstörung des Tempels sein werden und dann sage ich euch, welche Anzeichen es für die Wiederkunft meiner eigenen Person geben wird, was aber nichts mit der Zerstörung des Tempels zu tun hat, weil der geht viel eher kaputt. Also drei ganz konkrete Fragen. Zeichen, was sind keine Zeichen für die Zerstörung des Tempels? Was sind Zeichen für die Zerstörung des Tempels? Und was sind Zeichen für das Ende der Zeit, aber keine Zeichen für die Zerstörung des Tempels? So, und daraufhin machen wir heute nur noch den ersten Abschnitt und den Rest heben wir uns fürs nächste Mal auf, damit wir uns auf etwas Spannendes freuen können. Wir lesen nur die Verse 5 bis 13. Jesus aber begann, zu ihnen zu sprechen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin es. Oder werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin es. Und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten und es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gericht überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Ihr werdet vor Statthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jeder Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. und es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. So, was passiert hier? Man muss sich Folgendes vorstellen. Die Jünger sind immer noch im Triumphmodus. Jesus hat eben gerade gesagt, ich werde den Tempel, sprich damit auch meine Feinde zerstören. Und die Jünger denken, klasse, dem Messias folgen wir triumphal, dem Elefanten immer hinterher. Ja, so, der wird uns den Weg ebnen in Größe und Herrlichkeit. Und Jesus sagt, okay, stopp, nochmal. Zum 25. Mal in diesem Evangelium, aber nochmal zurück. Der Tempel wird zerstört werden. Und ich sage euch, was keine Anzeichen für die Zerstörung des Tempels sind, aber ich sage euch, wie die Zeit charakterisiert sein wird, bis das Ganze passieren wird. Die Zeit wird charakterisiert sein von Verfolgung. Und ihr werdet, obwohl ich der triumphale, mächtige Messias bin, der den Tempel zerstören wird, ihr werdet in meine Fußstapfen treten, nicht in die triumphalen Fußstapfen zuerst, sondern ihr werdet zuerst in meine leidenden Fußstapfen treten. Ihr werdet an Gerichte überliefert werden und da gibt es eine Zweiteilung hier im Text, Gerichte und Synagogen. Die Gerichte sind die Sanhedra, das ist der Plural von dem Sanhedrium, das heißt, das sind die jüdische Gerichte, das heißt, die Kombination Gerichte und Synagogen ist in Verfolgung in der jüdischen Welt, Statthalter und Könige ist die Verfolgung in der heidnischen Welt. Und rein hier hat der Text immer erst auch nur etwas erstmal mit der Verfolgung vor der Zerstörung des Tempels zu tun, weil die Sanhedria gab es nach der Zerstörung des Tempels nicht mehr. Das heißt, Jesus redet um eine kurze Zeit hier, er redet um die Zeit zwischen 35 oder keine Ahnung, 33 oder 30 nach Christus bis 70 nach Christus. Diese Zeit wird charakterisiert sein durch eine Verfolgung, aber es gibt keine Anzeichen für die Zerstörung des Tempels und keine Anzeichen für das Ende der Welt. Denn was sind die üblichen Anzeichen, was man so denken würde, jetzt geht es so richtig los, jetzt kommt die große Rebellion. Als allererstes den Haufen Leute, die sagen, ich bin der Messias. Also ich bin es, was dann die damit meinen ist, jeder dieser Leute sagt, ich bin der Messias. Nummer zwei, es gibt viele Kriege und Kriegsgerüchte gehören, ist aber kein Zeichen. Es werden viele Erdbeben sein an verschiedenen Orten, ist aber kein Zeichen. Es werden viele Hungersnöte sein überall, ist aber kein Zeichen, sondern all diese Dinge sind der Anfang von Wehen. Das sind nicht, weiß ich, wer von euch schon mal ein Kind hatte, also ich nicht, aber meine Frau. Meine Frau hatte ständig Wehen, ständig anfängliche Wehen. Die anfänglichen Wehen gingen so lange und so oft, dass in dem Moment, als es losging, ich immer noch gesagt habe, ach ja, alles klar, ja. Komm Schatzi, schlaf weiter. Ja. Und ich plötzlich aufwachte mitten in der Nacht und eine fremde Frau an meinem Bett stand. Es war die Hebamme. Es war wirklich, ich bin irgendwann nachts um drei, weil ich weckt mich jemand und sage so, Herr Müller, stehen Sie auf. Und ich gucke so hoch und denke mir so, kenne ich sie? Das war die Hebamme. Es geht los. Ja, ich habe das nie vorgenommen, weil Monate vorher es ständig Anfänge von Wehen gab. Anfänge von Wehen sind nicht das echte Ding. Anfänge von Wehen heißt, das ist noch nicht das Ende. Es geht noch nicht los. Das heißt, auch hier sind wir wieder an einem Punkt, wo wenn ich zu einem gewissen Publikum sprechen würde, ich den Saal nicht lebendig verlassen würde. Weder Kriege, noch Erdbeben, noch ein Haufen falsche Messias, noch Hungersnöte, noch sonst wo, was in der Welt passiert, sind irgendwelche Anzeichen. Entweder, dass der Tempel zerstört wird oder dass das Ende der Zeit nahe kommt. Es gibt immer wieder im christlichen Kreisen, wir hatten es eben gerade vor kurzem irgendwann, vor einem halben Jahr oder so, der neueste Hype, keine Ahnung, neueste Sternkonstellation, wie auch immer, der Mond stand gegenüber vom Jupiter oder sonst irgendwas, das Ende naht. Ich frage mich, ihr lieben Leute, können wir mal, keine Ahnung, ein halbes Kapitel lesen? Ja. Es gibt gleich noch eine ganz klare Aussage, welche Zeichen, das nehme ich gleich mal vorneweg, geben. Welche Zeichen gibt es für die Wiederkunft von Jesus? keins. Null, nada, niente, zero. Was ist auf Russisch? Ничего. Es gibt keine Anzeichen für das Ende der Zeit. In dem Zeitpunkt, als Jesus geredet hat, hat er gesagt, noch nicht mal der Sohn weiß es. Keine Ahnung. Wenn es noch nicht mal der Sohn weiß, wer ist schlauer als Jesus Christus selber? Und kann die Sternenkonstellationen so beobachten, dass es Ende der Zeichen sind? Es gibt kein Zeichen dafür, wann das Ende kommt. Das Ende kommt mit einem absoluten, völlig unerwarteten Knall und Plautz. Und jeder wird sagen, nee, echt jetzt. So, was müssen wir hierzu noch sagen? Wir müssen noch sagen, wie die Sachen sich erfüllt haben. 5 Minuten haben wir, nicht wirklich, aber wir nehmen sie uns. Ich habe euch, abgesehen hier auf Seite 16, euch mehrere Stellen in der Apostelgeschichte aufgeschrieben, wo deutlich wird, dass zur Zeit von Jesus und nach Jesus unwahrscheinlich viele falsche Messiasse gab, die gesagt haben, ich bin der Christus. Also das, was Jesus sagt, viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich bin es, hat sich absolut erfüllt. Die gucken wir nicht an, weil ihr ja die Bibel selber habt. Was ich euch auch noch mitgegeben habe, ist eine Liste in Josephus, der ebenfalls von einer Unmenge von messianischen Möchtegern Messiasen berichtet. Und da habe ich euch auch wieder einiges kopiert. Und zwar, wenn wir uns mal gucken, jüdische Altertümer, 18. Buch. Jawohl. Und was haben wir hier? Verse 85. Ja, also das ist auf dem zweiten Blatt, die vierte Seite. Ja, also das zweite Blatt, die zweite Seite oder insgesamt die vierte Seite. Da steht ganz oben drüber, links Flavius Josephus, jüdische Altertümer, rechts 18. Buch, viertes Kapitel. Hat es jeder? Gut, dann gucken wir einfach in die Verse 85. Da heißt es, unterdessen hatten auch die Samariter sich empört, aufgereizt von einem Menschen, der sich aus Lügen nichts machte und zu dem Erlangung der Volksgunst jedes Mittel recht war. Er forderte das Volk auf, mit ihm den Berg Gerizim zu besteigen, der bei den Samaritern als heiliger Berg gilt, und versicherte, er werde dort die heiligen Gefäße vorzeigen, die von Moses deselbst vergraben worden seien. Diesen Worten schenkten die Samariter Glauben, ergriffen die Waffen, sammelten sich in einem Dorfe mit Namen Taritaba und zogen immer mehr Menschen an sich heran, um in möglichst großer Anzahl auf den Berg rücken zu können. Pilatus, das ist übrigens unser Pontius Pilatus, kam ihnen jedoch zuvor und besetzte den Weg, den sie zurücklegen mussten mit Reiterei und Fußvolk. Diese Streitmacht griff die Aufführer an, hieb eine Anzahl von ihnen nieder, schlug den Rest in die Flucht und nahm noch viele gefangen, von welchem letzterem Pilatus die vornehmsten und einflussreichsten hinrichten ließ. So, nur ein kleines Beispiel, selbst bei den Samaritern hat es also die Aufstände gegeben. Selber Autor, 20. Kapitel, mal umblättern, mal sehen, was wir da haben. Nee, da haben wir noch das 18. Kapitel weiter. Ach so, nee. Ja, doch, nächste Seite. 20. Buch, 4. Kapitel, nein, 5. Kapitel. Ganz unten rechts, Verse 97 bis 99. Noch während Phadus Landpfleger von Judäa war, bewog ein Betrüger mit Namen Theudas eine ungeheure Menschenmenge, ihm unter Mitnahme ihrer gesamten Habe an den Jordan zu folgen. Könnt ihr euch daran erinnern, warum der an den Jordan geht? Weil die Messiasse fangen ihre Karriere im Jordan an. Deshalb war das so aufregend, dass Johannes der Täufer im Jordan getauft hat. Deshalb war das so aufregend, dass Jesus seinen Dienst anfängt, indem er sich im Jordan taufen lässt. Er gab sich nämlich für einen Propheten aus und behauptete, er könnte durch sein Machtwort, bitte umblättern, er könnte durch ein Machtwort die Fluten des Jordan teilen und seinem Gefolge einen bequemen Durchgang ermöglichen. Also er will ein zweiter Mose sein.
Durch solche Spielfechtereien gelang es ihm, viele zu täuschen. Indes duldete Fadus nicht, dass ihr sinnloses Treiben Schaden stiftete, indem er eine Abteilung Reiter gegen sie aussandte, die unversehens über sie herfiel, viele von ihnen tötete und andere in Gewahrsam brachte. Thaddäus selbst aber geriet in Gefangenschaft, worauf er enthauptet und sein Kopf nach Jerusalem gebracht wurde. Das sind die Hauptbegebenheiten während der Amtsführung des Landpflegers Cuspius Fadus. Und so geht das bei Josephus noch eine ganze Menge weiter. Einer nach dem anderen, immer wieder von Neuem, eine neue Saison, ein neuer Frühling, ein neuer Messias zieht zum Jordan. So, genau das, was Jesus vorausgesagt hatte. Viele werden kommen und werden sagen, ich bin es. Zweitens, ihr werdet von Kriegen hören. Ich habe euch das jetzt nicht mitgebracht, aber wenn ihr Tacitus, einen römischen Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, liest, der berichtet sozusagen über den Zeitraum 14 von Christus bis 68 nach Christus, wird man in dieser Zeit ständig von, ich habe es euch in Anführungsstrichen, das ist sozusagen seine Sprache, wie Tacitus selber schreibt, Unruhen in Germanien, Aufruhr in Afrika, Aufruhr in Thrakien, Aufstände in Gallien, Intrigen unter den Parthern, Krieg in Britannien, Krieg in Armenien. Immer wieder gibt es auch, obwohl der große Zivilkrieg vorbei ist und obwohl die Riesenschlachten vorbei sind, gibt es immer wieder Kriege, Kriegsgeschrei, von denen man hört. Und warum Jesus das sagt, ist, guck mal, er sagt ja Folgendes. Sag uns, wann wird das sein? Was sind die Zeichen, wann dies alles passieren wird? Dann sagt er zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden an meinen Namen kommen und sagen, ich bin es. Wenn ihr von Kriegen, von Kriegsgerüchten hören werdet, erschreckt nicht heißt, Ruhe bewahren. Nicht aufhören lassen und, Hype, Endzeit kommt, Leute, schnell, keine Ahnung, Dosen sammeln, Trinkwasser horten, immer mit Ruhe bewahren. Wenn ihr von Krieg hört, hat nichts damit zu tun, dass der Tempel zerstört wird, hat nichts damit zu tun, dass eine messianische Bewegung losgetreten wird. Weil die Idee ist, wenn ihr von Kriegen hört, wenn du in Judäa bist und von einem Krieg hörst, der in Britannien ist oder von einem Krieg hört, der in Afrika ist, heizt sich die Stimmung auf. Warum? Weil die Römer geschwächt sind und man sagen kann, dann machen wir jetzt auch mit. Du wartest sozusagen bei einer Rebellion darauf, dass andere Nationen auch rebellieren. Weil wenn Britannien rebelliert, sind die Römer mit Britannien beschäftigt und müssen dort ihre Truppen hinschicken. Das heißt, wenn überall Kriegsgeschrei ist und Afrika ist in Aufruhr, da ist in Aufruhr und der allgemeine messianische Hype zunimmt und alle Leute denken, es geht los, sagt Jesus, wisst ihr was, Leute? Ruhe bewahren. Hat mit all dem nichts zu tun. Einfach mal relaxen und so weitermachen wie bisher. Gut. Okay. Ich weiß nicht, was haben wir noch? Die Erdbeben habe ich euch auch geschrieben. Das ist natürlich ein Liebling im 21. Jahrhundert. Seneca schreibt in seinem Werk Epistulae im Kapitel 91, wie oft sind die Städte Asiens und Achaias gefallen mit einem tödlichen Schock, wie viele Städte sind in Syrien verschluckt worden, wie viele in Mazedonien, wie oft ist Paphos den Ruinen anheimgefallen. Nachrichten wurden uns überbracht über das zugrunde gehen der Städte mit einem Mal. Erstes Jahrhundert. Die vielen Erdbeben, die Jesus vorausgesagt hat, sind die vielen Erdbeben, die im ersten Jahrhundert passiert sind. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Wenn ihr von Kriegen hört und ihr denkt, jetzt sind die Römer beschäftigt, wenn ihr von Erdbeben hört und ihr denkt, meine Güte, jetzt haben die das Unglück vor ihrem eigenen Haus, jetzt brechen wir aus, Ruhe bewahren. Hat nichts mit der Zerstörung des Tempels zu tun, hat nichts mit der messianischen Bewegung zu tun, hat nichts mit dem Ende der Zeit zu tun. All dies hat nichts mit überhaupt irgendwas zu tun. Einfach nur Ruhe bewahren. Okay, bis dahin. Es wird Anzeichen für die Zerstörung des Tempels geben und es wird kein Anzeichen geben dafür, dass wenn Jesus wiederkommt. Und damit nahen wir uns noch einem herausfordernden Text, nämlich den Versen 14 bis zum Ende des Kapitels. Und wir nahen uns dem Höhepunkt des Markus-Evangeliums, nämlich dem Sterben von Jesus und seiner Auferstehung. Und das machen wir dann, wenn ich aus der Ukraine wieder da bin und ihr eine schöne Woche im warmen Dresden hattet. Möchte noch jemand für uns beten? Wenn nicht, dann mache ich das. Jesus, unser Messias, Mann mit Autorität, Gottes Sohn, wir sagen dir, dass wir dich lieben, dir gerne folgen, dir unser Leben anvertrauen, denn du bist von Gott mit der Autorität ausgestattet, dein Volk zu führen, der wahre Leiter, der wahre Lenker, der wahre Kopf deines Volkes zu sein, und wir gehören gern zu deinem Volk. Und wir sagen dir, wir wollen dir gern treu sein, nicht wissend, wann du wiederkommst, aber vertrauend darauf, dass du zur rechten Zeit wiederkommen wirst. Und es ist auch eine gute Sache, zu wissen, dass wir Ruhe bewahren können, dass wir einfach dir im Alltag dienen können, für dich da sein können, egal ob die Erde bebt, ob die Kriege stattfinden oder nicht. Das ist unbeeinflusst von deinem Zeitplan, wann du wiederkommst. Wir sagen dir, dass wir gern dir gehören, gern dir nachfolgen. Schenk uns, bis wir uns wiedersehen und darüber einfach dann nachsinnen werden, wie du gestorben und auferstanden bist, was du für uns getan hast. 2 gute Wochen, wo wir dich erleben im Alltag, wo wir Träume von dir bekommen, wo wir deine Ermutigung spüren im Alltag und wo wir die Freude, dass wir zu dir gehören, weitertragen können zu den Leuten, die dich noch nicht kennen. Amen und Amen. Gut, gut.